Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen.
Na, hast du dir gestern das Kanzlerduell gegeben?
Nee.
Wie hieß es? Quadrell?
Welches denn?
Quadrell?
Welches von den vielen denn?
Naja, das, wo alle vier dabei waren.
Okay. Ja. Nee, ich habe tatsächlich, weil ich ja dann zur Wahl schon weg sein werde, wieder in London, habe ich tatsächlich meine Wahlunterlagen schon abgegeben und deswegen bin ich schon so, denke ich mir so, gut, jetzt muss rauskommen, was rauskommt.
Ja, ich habe auch Briefwahl beantragt, weil ich nicht da bin und habe auch schon gewählt quasi. Aber es war auch...
Wolltest noch mal gucken, ob du dich richtig entschieden
hast? Genau, ja, natürlich. Ob ich nicht doch alles beide wählen will? Nein, ganz, ganz großer Spaß, bitte. Also, es war erwartbar verstörend, fand ich. Und hatte aber auch so seine komischen Momente. Denn, ja, irgendwie ganz unerwarteterweise ist Olaf Scholz dann auch so ein bisschen, also ich sag mal so, er hat sich sprachlich anderer Register bedient. Wir sind ja hier, wir reden ja hier über Literatur und Sprache, also versuche ich es mal so rum aufzuziehen. Er wurde irgendwann so richtig ironisch gegenüber Alice Weidel zum Beispiel und sagte dann so, ja, irgendwie, es ging um das Lösen der Wirtschaftskrise, so jetzt mal runtergebrochen, und dann hat er sich so lustig gemacht darüber, dass die AfD so viele tolle Vorschläge gemacht hätte. Ja, super, ihr wollt genau das und das machen und das wird nicht funktionieren, das habt ihr euch ganz toll überlegt, nur heiße Luft. Und es war wirklich irgendwie erfrischend, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Sprache, die ja dann oft bei diesen offiziellen Sachen benutzt wird, die ist ja schon... so eine Art und, also wird ja eine Art und Weise benutzt, dass es so ein bisschen, ja, manchmal fast so ein bisschen frei von menschlichen Emotionen wirkt. Und das generell haben ja auch Emotionslosigkeit viele an Olaf Scholz kritisiert und an der Figur natürlich, ne?
Weil ist wir dann halt so ein Politiker-Sprech sozusagen, ne? So.
Genau, und wir können nicht über den richtigen Menschen urteilen, weil den kennen wir nicht. Wir kennen die Figur, die er darstellt sozusagen. Mhm. Das ist ja dann trotzdem auch Büchern nicht ganz unähnlich oder Reality-TV nicht ganz unähnlich. Aber das, was ich davon wahrnehme, war eben eher so, ruhig und nicht sehr nahbar, und das hatte sich bei diesem Gespräch teilweise punktuell so ein bisschen verändert. Ja, aber ansonsten keine Überraschungen und auch ehrlicherweise erwartbare Fragen und Sachen, die angesprochen worden sind, dementsprechend.
Was, aber du hattest am Ende nicht das Gefühl, irgendwie du hast einen Fehler gemacht, sondern es war okay so.
Nee, aber, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, mit dem Anspruch habe ich das jetzt auch nicht angeschaut.
Nee, klar.
Weil es geht ja auch immer so ein bisschen, klar, die bieten dann so einen Faktencheck an, den kann man dann aufrufen parallel, aber ich denke mir halt, ja gut, vor allem bei einer Alice Weidel, wo dann der Faktencheck zeigt, dass sie irgendwie ziemlich viel redet, was nicht der Wahrheit entspricht. Wer glaubt dann dem Faktencheck? Also wenn es Leute gibt, die eh auf diesem ganzen Sprech hängen bleiben ihr und der AfD, die sind ja dann nicht so wie, ah, okay, jetzt sagt aber der Spiegel, das stimmt gar nicht, sondern die denken dann halt, ja klar, dass der Spiegel sagt, dass das nicht stimmt. Also insofern, was, also erreichst du die Leute damit? Ich weiß es nicht. Insofern war es jetzt für mich auch keine Plattform, wo ich mich nochmal informieren wollte.
Wir hoffen aufs Beste, dass möglichst viele demokratische Stimmen rauskommen.
Ja. Würde ich auch sagen.
Vielleicht reden wir ja dann wieder drüber, wenn wir uns wiedersehen.
Sollten wir.
Hoffentlich nicht mit Kater.
Die helle Kammer.
Lynn, heute wird das, oder nicht heute, aber im Februar tatsächlich wird der New Yorker 100 Jahre. Was verbindest du mit dem New Yorker?
Damit, dass du ihn immer liest.
Dass ich ihn lese. Ja, ich habe ihn mal abonniert gehabt, habe dann tatsächlich so ein bisschen aufgehört, weil ich das so anstrengend fand, dass man, also man muss einfach wirklich viel lesen dann dafür.
Ja.
Und das ist ja noch, wäre ja noch okay. Aber der Punkt ist ein bisschen, dass es halt auch sehr, dann doch in einigen Bereichen sehr Amerika-zentriert war. Und ich so dachte, okay, diese Reportage über das amerikanische Gesundheitssystem von 20 oder 30 Seiten ist wirklich sehr interessant. Und ich weiß dann sehr viel. Bloß, ist das nicht eigentlich, also brauche ich dieses Wissen jetzt wirklich, weil ich will nie nach Amerika, weißt du, was ich meine? So, und dann war es mir irgendwie so zwar richtig gut gemacht, aber fürs falsche Thema sozusagen. Ja. Und deswegen habe ich dann so ein bisschen, bin ich dazu übergegangen, den dann nicht mehr so krass zu lesen, wie ich es mal eine Zeit lang gemacht habe.
Aber kann man da, ich bilde mir das ein, mich zu erinnern, dass man da auch verschiedene Rubriken sozusagen abonnieren kann? Stimmt das, wenn du jetzt
du kannst sie halt online abonnieren oder halt den New Yorker als Heft, weißt du?
Okay, aber du kannst nicht verschiedene Kategorien sozusagen abonnieren, weil irgendwie bei irgendeinem Magazin ging das nämlich mal, dass man quasi sagt, okay, ich habe ein Abo, aber ich will eben nicht die ganze Zeitung lesen, sondern ich habe einen Kulturteil oder so.
Nee, das ist da nicht so. Also du kannst dann einfach entscheiden, was du lesen willst natürlich, ne? Und das konntest du natürlich auch mit dem Heft, aber da ist mir dann irgendwie so gegangen, dass ich dann dachte, das sind doch zu viele Themen, die so eine ganz spezifische, ein ganz spezifisches Gebiet abdecken, was mich dann einfach nicht mehr ausreichend genug interessiert hat, um da so in die Tiefe zu gehen, weil das tut der New Yorker. Mhm. Aber lass mich dir ein bisschen die Geschichte erklären, weil was man jetzt schon sagen kann, der New Yorker steht einfach in der Literaturwelt, ist so einer der großen Sterne, so, ne? Ja. Weil da ist einfach enorm viel passiert und ich will das mal so ein bisschen durchgehen. Ich habe im österreichischen Standard gab es einen sehr guten Artikel zum New Yorker und seiner Geschichte und da werde ich jetzt immer mal draus zitieren und den verlinken wir euch natürlich auch. Dort wird erstmal gesagt über den New Yorker. Die Texte wirken gründlich recherchiert, sie sind unaufgeregt geschrieben, gelegentlich mit ironischem Unterton, nie sensationell aufgemacht. Manche sind außergewöhnlich lang, 20 Seiten etwa einer über den Missbrauch in der Familie der im vergangenen Jahr verstorbenen Literaturnobelpreisträgerin Alice Munro. Eine Seite kurz sind hingegen launige Ratschläge für einen Detektiv, der den Mord an mir untersuchen wird. In jedem Heft gibt es eine Kurzgeschichte und zwei Gedichte. Kommentare wie zu Trumps Vereidigung, Theater- und Filmkritiken, einige Kulturtipps und kurze Porträts haben aktuelle Anlässe. Viele andere könnten auch Monate später oder früher erscheinen. Alle paar Seiten Cartoons, kaum Inserate auf den Covers, nur Illustrationen, keine Hinweise auf den Inhalt. Man könnte meinen, ein Magazin wie den New Yorker kann es heute gar nicht mehr geben.
Das ist eine schöne Zusammenfassung, die es voll auf den Punkt bringt. Und ich finde total wirklich bewegend, dass da jedes Mal eine Erzählung und zwei Gedichte drin sind. Genau. Das ist so ziemlich das Waghalsigste, was man literarisch machen kann. Nämlich dieses Gedichte bringen aus dem um Leute anzuregen, Gedichte zu lesen, die sich schlecht, also weil grundsätzlich schlecht verkaufen erstmal. Und auch mit Erzählungen.
Auch Erzählungen wird ja immer gesagt, die verkaufen sich eh nicht oder so. Genau. Ne? Das ist auch das Spannende. Ich will mal ganz zurückgehen sozusagen. Der Journalist Harold Ross und seine Partnerin Jane Crenn, die auch journalistisch tätig war, haben von einer Zeitschrift geträumt in New York der 1920er Jahre, wo Autoren sich ihre Themen quasi selbst aussuchen können, also eine gewisse Freiheit haben bei der Themenwahl und auch die Länge ihrer Artikel aussuchen können. Und die Idee war, eine Zeitschrift zu haben, die das Leben in der Metropole abdeckt. Mhm. Also ne, so das, was passiert, was ist spannend und so weiter. Es sollte witzig sein, es sollte leicht geschrieben sein, es sollte Spaß machen. Es sollte sozusagen so ein bisschen so sein für die geistige Elite, sage ich mal, in der Großstadt sowas gedacht und denen ihr spannendes Leben auf eine spannende Weise abdecken und die sozusagen stimulieren. So könnte man das vielleicht fassen. Und das Lustige war, das Geld für das Projekt kam von Raoul Fleischmann, der war ein österreichischer Erbe. Und seine Familie ist mit dem Verkauf von Hefe sehr reich geworden. Und zwar ist es immer noch so, dass es diese Fleischmann-Hefe überall in Amerika gibt quasi. Also es ist einfach ein großer Hefeproduzent, ne? Und der hat quasi das erste Geld gegeben für den Start des New Yorker. Und am 21. Februar 25, also 1925, ist der erste New Yorker erschienen. Der hatte 36 Seiten, kostete 15 Cent und war kein Erfolg. Das Problem war irgendwie, die hatten ja, ich habe ja beschrieben, was sie so ungefähr wollten, aber es ist natürlich noch sehr schwammig irgendwie so, ne? Ja, witzig, die Autoren sollen so lange schreiben, wie sie wollen, irgendwie die Themen sind frei, es soll für die Metropole sein, das war alles so ein bisschen noch nicht so klar, es brauchte noch ein bisschen, um den Kern herauszubilden. Es brauchte sogar so lange, dass sie zwischenzeitlich das Heft wieder eingestellt haben, kurz eine Pause gemacht haben. Und dann hat der Raoul Fleischmann aber gesagt, weißt du was, ich gebe euch nochmal Geld. Wir bringen das jetzt nochmal, wir versuchen es jetzt nochmal so, ne? Dann haben sie also noch eine größere Finanzspritze.
Hoch auf die Hefe.
Ein Hoch auf die Hefe, ne? Die Hefe ist dann aufgegangen über Zeit. Oh Gott. Na gut, egal. Es hat geklappt. Der New Yorker kam nochmal raus und es wurde langsam besser. Und man kann sagen, es gibt so zwei Sachen, für die der New Yorker sehr berühmt ist. Das hattest du schon ein bisschen anklingen lassen. Einerseits haben sehr berühmte Autoren für ihn Kurzgeschichten und Autorinnen geschrieben. Unter anderem Truman Capote, J.D. Salinger, in jüngerer Zeit Sadie Smith zum Beispiel. Alice Munro hat auch viel geschrieben für den New Yorker. Andererseits ist er auch sehr berühmt geworden und ist auch ein Hafen geworden für Cartoonisten. Also die Cartoons des New Yorker, immer die Titelbilder, da sind wirklich weltweit die renommiertesten Cartoonisten, senden da ihre Sachen ein, ne? Und auch dafür steht der New Yorker. Mit der Zeit kam aber auch zu diesem ganzen, sage ich mal, Beschreibung von Metropolenwirklichkeit und so weiter, kam auch der politische Journalismus dazu und wurde immer wichtiger. Da gab es so ein paar Meilensteine und zwar, auch das ist, finde ich, nicht uninteressant, der Gründer wollte eigentlich immer mit dem Politischen nicht so viel zu tun haben, war aber Militär gewesen und als der Zweite Weltkrieg begann, da hat er sich dann angefangen zu, also da wollte er dann doch, dass da Artikel drüber erscheinen und ein Meilenstein war eine Reportage über Hiroshima und zwar haben die die in einem kompletten Heft veröffentlicht, das heißt die Reportage machte einfach das ganze Heft aus und das war einfach so ein Meilenstein des politischen Journalismus. Dann sind auch sehr, sehr berühmte Texte, die du sicherlich auch kennst, im New Yorker erschienen, zum Beispiel Hannah Arendts Bericht über den Eichmann-Prozess in Jerusalem und Rachel Carsons Silent Spring, aus dem auch ein Buch herausgegangen ist und das war eine Reportage über Umweltverschmutzung und ein ganz, ganz wichtiger und früher Text auch sozusagen, investigativer Reportage-Text, später dann eben, wie gesagt, auch ein dickes Buch, wo es darum ging, über Umweltverschmutzung eben, ne? Und über Natur und Klimawandel und so weiter. Der New Yorker ist inzwischen oder dann mit der Zeit, als sie dann auch dieses Politische so mehr gemacht haben, wurden die sehr berühmt für ihr Fact-Checking-Department. Da steht im Standard der schöne Satz, wenn in einem Artikel das Empire State Building vorkommt, so eine Anekdote, dann schaut jemand vom Department nach, ob es tatsächlich noch draußen steht.
Oh. Süß. Schön,
ja. Ja, fand ich auch toll. Und ja, lange Zeit war es so, dass der New Yorker sich quasi selbst finanzieren konnte. Das war ja so das goldene Zeitalter der Zeitschriften. Da konnten die ja Sachen machen. Da war auch einfach Geld da. Mhm. Dann kam aber Konkurrenz aus dem Fernsehen, dann später das Internet. Und irgendwann ist auch der New Yorker konnte dann sich nicht mehr selbst finanzieren. Und dann sind sie unter das Dach der Firma Condé Nast gegangen. Da ist die Vogue auch drin und sowas. Ne? Die haben einfach ganz, ganz viele der großen Publikationen. Sie sind also nicht länger eigenfinanziert, aber haben immer noch enorm hohe Abonnentenzahlen. Also wirklich Millionen Menschen, die abonniert haben und die es auch lesen. Zwei Stationen in jüngerer Zeit, die wichtig sind. Einerseits Tina Brown, die hat dann, nachdem der New Yorker da in diese Firma reinkam, übernommen und die hat einige Traditionen so ein bisschen abgeschafft oder versucht, das Ganze auch ein bisschen zu modernisieren. Zum Beispiel hat sie eingeführt, dass im New Yorker Fotos erscheinen. Das war, bis dahin kam das nur extrem selten vor. Da war es wirklich so, es gab halt die Zeichnung und den Text. Ne? Auch das ist ja was man eigentlich, was den New Yorker wirklich ein bisschen eine eigenständige Stellung verleiht. Aber sie hat das eben eingeführt, dass da mehr Fotos reinkommen, wobei man sagen muss, das sind dann immer Top-Fotografen gewesen, die das fotografiert haben. Da kamen nicht einfach irgendwelche Bebilderungen rein oder sowas, sondern das war dann halt Richard Avedon oder andere Größen. Und dann hat sie auch die Coverbilder so ein bisschen bearbeitet, also im Sinne von, die sahen immer noch so aus, wie der New Yorker halt aussieht, aber sie hat provozierendere Coverbilder gemacht, nicht so einfach nur irgendwelche süßen Geschichten, sondern auch wirklich überlegt, wie kann man auch politischer oder auffälliger die Coverbilder gestalten und sie hat auch viele so Celebrity-Geschichten, Gossip-Sachen mit aufgenommen, die es damals zu der Zeit noch nicht so gab, weil der New Yorker dann doch eher Highbrow-Culture war bei aller Satire und so. Mhm. Das hat sie so ein bisschen gebrochen und das wurde dann teilweise auch später wieder ein bisschen zurückgefahren, wobei man sagen muss, inzwischen, der New Yorker macht auch Veranstaltungen und dann sitzen da immer die Größen auch aus Hollywood oder so und werden interviewt und so. Ne? Und es gibt lange Reportagen über irgendeinen Regisseur, wenn sein großer Film rauskommt oder so. Also auch dieses ist im New Yorker jetzt, spielt einfach auch eine größere Rolle oder wird anders behandelt. Was ich aber ganz interessant finde und damit landen wir in der Gegenwart, ist David Remnicks Geschichte. David Remnick ist Chefredakteur inzwischen beim New Yorker und ist es auch schon ziemlich lange und hat den New Yorker sehr erfolgreich, sage ich mal, in unsere Gegenwart geführt. Der war aber vorher Reporter und Korrespondent in Moskau gewesen und ich will nochmal zitieren vom Standard darüber, also dazu, was sich unter Remnick quasi beim New Yorker verändert hat. Unter seiner Leitung wurde der New Yorker zu einem politischeren, betont liberalen Blatt mit weniger Tratsch, mehr Reportagen aus dem Ausland und mehr investigativen Journalismus. Seit 2014 haben seine Autorinnen 8 Pulitzer-Preise gewonnen, die Cartoons sind kantiger und rauer geworden. Und dieser Remnick hat jetzt in einem, so einem kleinen Grußwort quasi zum Jubiläum des New Yorker geschrieben, dass auch nochmal so diese Geschichte zusammengefasst und gesagt, das hat eben angefangen mit so Satire und dem Spaß und dem, ja, dem Interesse am kulturellen Leben und so weiter. Und das ist auch alles noch da. Aber er hat eben auch beschrieben, dass der New Yorker ja mit der Zeit durch diese Hiroshima-Reportage und andere immer politischer geworden ist. Und dass in diesen Zeiten quasi in Trumpland, wenn man das so will, der New Yorker sich sehr bewusst und sehr fokussiert auch auf diese Aufgabe, eben politisch aktiv zu sein und sich einzumischen. Ne? Mhm. Und die hat da nochmal diesen Strang, den er sowieso in den New Yorker noch stärker mit reingebracht hat, auch nochmal betont. Das heißt, das ist das, wo der New Yorker jetzt gerade steht. Und für alle, die vielleicht Lust haben oder Interesse haben an der Lyrik oder an den Kurzgeschichten, von denen du gesprochen hast, der New Yorker hat jetzt zu seinem Jubiläum zwei dicke Bände rausgegeben, die gesammelten Kurzgeschichten und gesammelte Gedichte. Und das ist auch, das sind richtig schöne, riesige Bände, damit kann man auch Türen aufhalten und so.
ne, das ist immer wichtig, die Zweitverwertung.
Das ist immer wichtig, ne, dass du, genau, die Zweitverwertung. Aber das als kleiner Tipp für alle, die es interessiert.
Ja, ich war auch gerade im Shop, während du mir Sachen erzählt hast, weil ich muss sagen, der New Yorker hat für mich kleines Licht aus der Kleinstadt in Thüringen immer schon so ein
Nimbus,
so ein,
ne?
Ja, und so eine Aura gehabt, dass ich auch immer dachte, ich will unbedingt so einen Beutel von denen.
Ja.
Auch, also, ne, und das hat halt diese Ausstrahlung und im Shop gibt es halt wirklich feinsten Zwirn.
Ja.
Feinsten New Yorker Merch. Und besonders schön, dass man sich jetzt sogar noch Bücher mit den gesammelten Texten besorgen kann. Das ist schon echt ein Traum.
Das ist eigentlich ein guter Übergang, weil dieses feinste Zwirn bringt uns doch zur Mode, oder? Das will ich jetzt einfach mal nutzen,
ich
sitze gleich
hier im Jogginganzug, mit Mode.
Um gleich zu unserem nächsten Thema zu können. Komm, aber du kennst die Autorin Otesha Moshfegh, oder? Ja, genau. Die hat ja unter anderem das Buch Lapona geschrieben und auch einige andere große amerikanische, also sehr bekannte, prominente amerikanische Autorin so aus den letzten Jahren. Und die hat jetzt für die Frühlings-Sommer-Kollektion von Prada mit Prada zusammengearbeitet und 10 Kurzgeschichten für Prada verfasst. Das hat bestimmt gut Geld gegeben, kann ich mir vorstellen, und ist ein sehr lukratives Unterfangen, könnte man sich denken. Und zwar hat sie dafür mit der Schauspielerin Carey Mulligan zusammengearbeitet und die Grundidee war quasi, dass Carey Mulligan aus dieser Frühjahrs-Sommer-Kollektion sich verschiedene Teile aussucht, anzieht. Dann hat sie halt immer einen unterschiedlichen Look, ne? Und dann wurden davon Fotos gemacht und Moshfegh hat quasi zu jeder dieser Figuren, die da dabei entstanden sind, eine Geschichte geschrieben. Und es gibt so ein kleines Video, wie so ein Making-of-Video, wo man sieht, wie die beiden miteinander darüber halt reden und Moshfegh nochmal zu den verschiedenen Figuren ein bisschen was sagt. Und dann sieht man nochmal Mulligan, wie sie da in den verschiedenen Outfits posiert. Daraus ist auch ein richtig schönes Buch entstanden mit den Fotos und so, so ganz weiß und edel. Das Ding ist nur, es wird halt wahrscheinlich einfach nirgendwo zu erwerben sein, sondern die werden das dann als exklusives Produkt bei den Modeschauen so verteilen an ihre gut betuchten Kunden. Ne?
Ja.
Das ist eigentlich ein kleiner, skurriler vielleicht Einblick in das, wo die Literatur sich auch so teilweise rumtreibt. Es gibt zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber es gibt einen Chanel-Podcast zum Thema Literatur, wo dann so Autorinnen eingeladen werden. Ich habe neulich auch ein Gespräch gesehen, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Modehaus das war. Das war mit Rachel Cusk und Naomi Campbell, die sich dann irgendwie über Mutterschaft unterhalten haben. Also es gibt da interessante Verknüpfungen. Genau, aber damit wollen wir es auch dabei belassen und nochmal zu was Wichtigerem kommen, nämlich noch einmal, Lynn, zu Salman Rushdie. Und wir haben uns ja gefragt, in der letzten Folge war das, oder?
Ja. Da ging es um den Prozess und der läuft an und wird er aussagen oder nicht?
Genau, er hat ausgesagt, er musste aussagen oder wollte. Er stand im Gerichtssaal wenige Meter von seinem Attentäter entfernt und hat der Jury erzählt, wie er das Attentat erlebt hat. Ich habe mal so ein paar Eindrücke mitgebracht aus dem Gerichtssaal, die der Journalist Will Pavia für die Londoner Times aufgeschrieben hat. Der hat beschrieben, dass Rushdie sehr ruhig war, dass der auch so teilweise Scherze gemacht hat. Zum Beispiel auf die Frage, wie oft er ins Gesicht gestochen wurde, hat er gesagt, 4 oder 5 Mal. Aber offensichtlich habe ich zu der Zeit keine Strichliste geführt. Das ist halt schon krass, ne?
Ja.
Es gab auch eine interessante Anekdote, dass Rushdie quasi beschrieben hat, wie dieser Attentäter auf ihn zukam und dann so Adjektive genutzt hat, worauf dann die Gegenseite gesagt hat, das wäre jetzt viel zu wertend schon. Mhm. Also wo so quasi mit Rushdie so der Romanautor so durchgebrochen ist, weißt du, der dann so irgendwie alles schon so versucht zu beschreiben. Ja. Das war irgendwie ganz interessant. Gut, also Rushdie hat es dann erzählt, wie er dieses Attentat erlebt hat und was ich auch ziemlich, was glaube ich ein krasser Moment gewesen sein muss, er hat dann so Stück für Stück an seinem Körper gezeigt, wo, welche Verletzungen er davon hatte. Mhm. Und ein Moment war eben auch, also er kann zum Beispiel seine linke Hand noch nicht richtig gebrauchen, weil da viele Nerven durchtrennt wurden. Und an einer Stelle hat er dann auch seine Brille abgenommen. Er hat ja jetzt immer so eine Brille, wo das eine Glas komplett verdunkelt ist, weil das Auge ja nicht mehr funktioniert und auch eigentlich nicht mehr wirklich da ist. Und dann hat er die eben abgenommen, um das zu zeigen. So, ne? Das muss auch ein krasser Moment gewesen sein. Und hat dann eben noch, nachdem er eben auf diese Verwundung hingewiesen hatte, über seine Genesung erzählt. Und da merkt man, ich finde, an diesen Genesungsgeschichten merkt man immer noch mal, wie viel Schaden da bei einem Menschen angerichtet wird, ne? Weil er musste zum Beispiel nach einer Reihe von OPs wieder laufen lernen, lernen, wie man mit einer Hand die Zahnpastatube drücken muss, ne? Also solche Sachen, so ganz alltägliche Sachen musste der dann halt einfach in einem extrem langen und auch schmerzhaften Genesungsprozess, weil auch diese ganzen Operationen sind extrem schmerzhaft, das halt alles wieder lernen. Und er hat so, also der Stand ist wohl, dass er jetzt so bei ungefähr 80% seiner Leistungsfähigkeit wieder ist. Und genau, also der Will Pabi hat das beschrieben, dass es eben eine 2 Stunden lang dauernde Zeugenaussage war. Er hat diese Rede, da wurde dann auch nochmal kurz hingewiesen, die er sich so in seinem Buch in Knife vorgestellt hat, nicht gehalten. An den Attentäter ist er auf den nicht so eingegangen, sondern hat das wirklich einfach erzählt und hat aber auch nochmal gesagt, weil das Buch Knife wurde auch zum Beispiel von der Anwältin des Attentäters eingebracht und was er dann da drin geschrieben hat und so, dann hat er auch nochmal ganz deutlich gesagt, dass er dieses Buch tatsächlich brauchte, auch für sich, um das zu verarbeiten, um irgendwie damit umzugehen, ne? Und so viel dazu noch. Und damit kommen wir, glaube ich, zu unserem Thema heute, oder?
Ja, erlaub mir noch eine letzte Frage. Wann erwarten wir denn das Urteil?
Ich glaube, das ist immer nicht ganz so sicher, ne, wie schnell das dann geht. Aber so wie sich das anhört, würde ich mal sagen, die Zeugen, also die Zeugenvernehmung, da war er jetzt schon einer von denen, weiß ich nicht, an dritter oder vierter Stelle. Das heißt, es kamen schon ein paar. Ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht mehr so ewig dauert. Mhm. Beziehungsweise erstmal wird ja der Schuldspruch gemacht wahrscheinlich. Und dann gibt es ja meistens noch eine gewisse Zeit, die dann nochmal vergeht, bevor dann der Richter oder die Richterin das Urteil fällt. Ne? Aber wir halten uns. Ja, genau. So machen wir es.
Im Vulkan.
Lynn, wir haben uns vor einer Weile ja schon mal darüber unterhalten, dass es so ein paar Nobelpreisträger und Nobelpreisträgerinnen gibt, an die sich niemand mehr erinnert. Damals war ich in Frankreich und habe überall Statuen von Frédéric Mistral gesehen und hatte von dem noch nie gehört. Und dann ist mir aufgefallen, das ist halt einer, der aus der Gegend von Avignon kam und wirklich zu seiner Zeit ein ganz, ganz großer französischer Literat war, mit dem Nobelpreis eben ausgezeichnet, aber niemand erinnerte sich mehr an den. Und in dem Versuch, von manchen zu berichten, über die man nicht mehr so viel weiß, wollen wir so eine Reihe starten, ne? Vergessene Nobelpreisträger. Und du hast uns heute einen mitgebracht, von dem ich auch, wie sollte es anders sein, noch nie was gehört habe. Also,
ja, da ging es mir nicht anders als dir. Legen wir mal los. Also, du hast es schon ganz richtig gesagt. Wir haben hier ja auch einen Selbstbildungsauftrag. Mhm. Und als wir festgestellt haben, dass wir so viele gar nicht kennen, es ist einfach eine Institution. Wir beide wissen gut, dass wir uns jetzt aus Preisen nicht unbedingt viel machen, aus Bestenlisten nichts und so weiter. Aber schon allein, um so ein bisschen zu gucken, was auch die Zeit bewegt hat, finde ich das immer ganz interessant, sich solche Dinge genauer anzuschauen. Und ich habe dir einen Literaturnobelpreisträger aus Island mitgebracht, den einzigen isländischen Literaturnobelpreisträger, den es gibt, Stand jetzt. Mhm. Und es ist Halldór Laxness. Er hat den Nobelpreis im Jahr 1955 erhalten. Und was ich ganz schön finde, ist, dass man anhand seiner Geschichte quasi die Geschichte des 20. Jahrhunderts erzählen kann. Denn er ist 1902 geboren und 1998 gestorben.
Hm, hat es ganz mitgekriegt quasi.
Hat so ziemlich ganz mitgekriegt, genau. Um das vielleicht mal ganz kurz allgemein einzuordnen, er war ein polarisierender Autor, viele haben ihn gefeiert, er hat aber auch viele in Aufruhr versetzt mit dem, was er geschrieben hat. Er scheint auch, steht das in einer Biografie, die ich für heute viel genutzt habe, eine extrem polarisierende Persönlichkeit gehabt zu haben. Er war also einerseits sehr zuvorkommend und höflich, aber zum Beispiel im Schreiben sehr spitz und sehr explizit. Und ich möchte dir sein Leben erzählen, nicht einfach von A nach B, sondern anhand einer bestimmten Situation. Es gab nämlich ein ganz wichtiges Ereignis für sein Schreiben, das dieses Schreiben ausgelöst hat und warum das Schreiben dann zu seinem Lebensinhalt wurde. Wir haben so ähnliche Sachen ja schon zum Beispiel bei Auster gesehen oder so. Sachen, die dann auch im Schreiben selbst immer wieder vorkamen, ja, wie der Blitzschlag zum Beispiel. Ja. Also der Zufall, solche Sachen.
Bei Jon Fosse, der als Kind mal fast gestorben wäre. Und richtig, das zieht sich durch sein komplettes Werk durch. Ja.
Genau, das gibt öfter. Und ich glaube, wenn man sich solche Sachen anschaut, kann man, ohne das Gesamtwerk zu lesen oder diese Biografie bis in den kleinsten Teil durchstiegen zu haben, sehr, sehr viel über einen Autor oder eine Autorin lernen und sehr, sehr viel begreifen.
Ne? Ja.
Und diesen Schlüssel gucken wir uns heute an. Ich habe aber vorher noch eine Frage an dich. Und zwar möchte ich mal wissen, ob es von dir so eine Art Initiation für das Schreiben gegeben hat. So einen ganz konkreten Moment, wo du dachtest, das ist es, was ich machen werde.
Nee. Irgendwie, ich weiß noch, als ich es gemacht habe, dann, dass ich wollte, dass es veröffentlicht wird. Das war so die Hauptmotivation. Mhm. Aber ich kann mich da nicht mehr erinnern. Kannst du dich dann noch erinnern? Oder hast also?
Es gibt einen Moment, der sich ganz doll in mein Gedächtnis eingegraben hat und ich habe natürlich nicht dann angefangen zu schreiben,
ja,
so, sondern schon vorher Sachen aufgeschrieben, aber ich glaube, da habe ich begriffen, warum ich das mache und was das kann, sozusagen, das Schreiben. Und da habe ich ein Gedicht, du wirst lachen, ich habe ein Gedicht über einen Schmetterling geschrieben, aber es war weniger kitschig, als es jetzt klingt. Und das war 4 Zeilen lang oder so. Und es war auch so gefühlsbasiert, also ich hatte eine Emotion und dann habe ich ein Gedicht geschrieben und gleichzeitig habe ich das dann noch bearbeitet. Ich bin also über diese Emotion hinaus. Und als am Ende jedes Wort so für mich an der richtigen Stelle war, ich kenne das Gedicht auch heute nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie das ging, da habe ich gedacht, diese 4 Zeilen haben jetzt wirklich genau eingefangen, was ich gefühlt habe. Und das hat mich so überwältigt. Also, dass ich durch die Arbeit mit der Sprache quasi solche Augenblicke kondensieren kann, dass ich eine Emotion kondensieren kann, das hat sich bei mir so eingeprägt. Und da ging das eigentlich los, dass ich dachte, sowas kann ich mit nichts anderem machen. Kein Foto löst das bei mir aus. Das kann nur Schrift sozusagen.
Ja, man ist halt selber auch dahin gekommen dann, ne?
Ja.
In dem Moment, wo man die Worte gefunden hat.
Richtig, genau. Ja, also das war so mein Moment. Ich erzähle dir jetzt mal was von Haldor Laxness und wir haben hier 3 wichtige Stationen. Das sind der Stein, die Großmutter und das Sandkorn. Ganz gespannt.
Okay, zweimal Natur, Lynn. Das ist doch was
Natur,
für dich, oder?
Genau. Also, es gibt ein interessantes Zitat von ihm gegenüber seinem Verleger. Er hat mal gesagt, ich kenne wirklich keinen Hunger, nicht mal aus eigener Erfahrung. Ich habe während meines ganzen Schriftstellerlebens in Wahrheit niemals Hunger gelitten. Und das freut mich sehr für ihn. Und es gibt aber ja auch so ein bisschen dieses Klischee und manchmal ist da was Wahres dran, dass aus so einem existenziellen oder emotional existenziellen Leid die Kunst entsteht. Ne? Und die Frage ist jetzt natürlich, okay, dieser Mann hat wahnsinnig viel geschrieben. Woran hat er sich eigentlich abgearbeitet? Was ist das? Und bei ihm, muss man sagen, gibt es eine Art innerlichen Hunger. Also er musste niemals Hunger leiden und dennoch hat er nach etwas gehungert. Und in einem Erzählband, den ich dir auch mitgebracht habe, der trägt den Titel Mein heiliger Stein, da gibt es eine gleichnamige Erzählung von ihm. Und ich möchte dir kurz ein Zitat vorlesen. Das Schöne bei diesen Erzählungen ist, dass die teilweise nur 2 Seiten lang sind, also ganz, ganz kurz. Und deswegen für mich auch der ideale Einstieg, bevor man sich an so einen ganzen Roman setzt. Und er hat in dieser Erzählung relativ am Anfang Folgendes geschrieben. Nichts ist so heilig wie die Kinderseele, denn sie vertraut ihrem Gott und lebt in ihrem Gott. Und die Unschuld und Reinheit, die aus den Augen eines Kindes leuchtet, ist ein Abglanz der Seele Gottes und das Gebet des Kindes ist der Atemzug Gottes. Ich war ein Glückskind und hatte eine gute Mutter. Ich kannte Jesus Christus. Und er schreibt das 1921, also relativ jung noch. und schildert in dieser kurzen Erzählung ein Ereignis, das tatsächlich sehr viel mit Glaube und Gott zu tun hat. Es ist so, der Hof Laxness, nach dem hat er sich übrigens später auch benannt, ist der Ort seiner Kindheit. Er hat dort gewohnt, ist dort aufgewachsen und an einem Stein, der dort oberhalb dieses Hofes in der Erde lag, ich glaube, der war auch relativ groß, ist ihm Jesus Christus begegnet. Das war als Kind so. Es gibt ja öfter dieses Phänomen, dass Kindern Heilige erscheinen. Das scheint ein Ding zu sein. Vielleicht sind die empfänglicher dafür, wenn die irgendwie auch von diesen, Heiligen und Engeln und all solchen Wesen aus der Bibel erzählt bekommen, dass sie empfänglicher dafür sind. Auf jeden Fall ist er mit 7 Jahren zu diesem Stein gelaufen. Und dann ist eben etwas passiert, was ihn Zeit seines Lebens nicht mehr losgelassen hat. Es war so wichtig für ihn, und den Bogen schlage ich jetzt gleich mal direkt, dass er später auch, er ist dann nämlich aus Island weggegangen, dazu komme ich noch, aber er ist auch wieder zurückgekommen, gesagt, er hat so viel gesehen und die weite Welt erlebt, aber am Ende lässt er alles zurück, nur um diesen Stein in der Nähe des Ortes meiner Kindheit zu sehen, so schreibt er das. Ich habe meine Freunde verlassen, den schäumenden Wein und die herrlichsten Töne. Hab mich von all dem verabschiedet und bin nach Hause gekommen. Also Zeit seines Lebens wird dieses Ereignis so wichtig für ihn, dass es eine Art Heimatgefühl für immer in ihm auslösen wird. Also diese ganze Christuserscheinung ist so wesentlich, dass er dieses Ereignis immer wieder auch einbaut in sein Schreiben, in dieser oder einer ähnlichen Form. Und es ist der Ausgangspunkt einer Schreibwütigkeit, denn, und das steht zwar hier in dieser Erzählung nicht drin, aber in anderen Quellen habe ich das gefunden, dass er wohl bei dieser Erscheinung von Jesus Christus von ihm gehört hätte, er würde nur 17 Jahre alt werden. Also er ist 7 zu diesem Zeitpunkt und er würde nur noch 10 Jahre leben und da denkt er sich natürlich, okay, ich muss mein erstes Buch fertig schreiben, ne? Also.
Und das gut. Schreiben war quasi bei ihm irgendwie, aber dann schon relativ früh dann da,
ja,
oder?
Ja, anscheinend schon.
Also offensichtlich.
Wir kommen noch dazu, warum er das gemacht hat, denn seine Mutter, die hat irgendwie eigentlich auch eher so dem Ganzen skeptisch gegenübergestanden, hat auch manchmal oder einmal zumindest so ein Geschreibsel, nenne ich es jetzt mal, von ihm verbrannt und hat gemeint, lass das mal und so. Aber es gibt eine Figur, ich habe sie schon genannt, die Großmutter, die da, glaube ich, einen wichtigen Einfluss genommen hat, auf die ich dann nochmal zu sprechen komme. Er war also früh schon mit dem Schreiben vertraut und gleichzeitig, wenn ich dir diese Geschichte so nacherzähle, fällt mir natürlich auch auf, dass das eine große, große Mythenbildung ist, die hier stattfindet. Ja, also ich weiß es nicht. Ich kann es dir natürlich im Nachhinein nicht mehr sagen. Er hat das immer wieder rezipiert. Das Schöne an so Geschichten, die man immer und immer wieder erzählt, ist ja, dass sie am Ende viel größer sind, als sie tatsächlich waren. Also ob das alles so gewesen ist, wissen wir natürlich nicht. Aber was wir sagen können, es hat ihn extrem geprägt. Ich überlege gerade, ob ich dir noch... vielleicht nehme ich dich noch mal kurz noch mal genauer mit in die Situation. Also er schreibt von einem Hochsommertag, er ist 7 Jahre alt und geht auf diese Anhöhe hinauf, um in einem Eimer Bären zu sammeln. Und in einem Wasserfall hört er dann, so nennt er das, das Echo der geheimen Sprache seiner Seele und hat dann einen Stein angestarrt, der zwischen Büschen auf der Erde lag und war immer noch tief in Gedanken versunken. Und jetzt zitiere ich ihn, pass auf. Ich spürte, wie die Luft von Flügelschlägen bewegt wurde, sah aber keine Flügel. Ich wurde von einem Gefühl der Ehrfurcht und Heiligkeit ergriffen und mir schien, ich sei von Engeln umringt. Und dann erzählt er eben weiter, dass er keine Grenze zwischen Wachen und Schlafen gespürt hätte, also eigentlich ausschließen kann, dass er geträumt hat. Und dann verwandelt sich dieser Stein in so ein funkelndes Schloss. Und dann öffnet sich dieses Schloss und heraus kommt eben Jesus. Und er hat dann seine Hände auf den Kopf des Kindes gelegt und mit ihm eben gesprochen. Und ja. Dann
das
hat
heißt,
er eben, ja.
Das sind so autobiografische Erzählungen dann.
Ja,
quasi
zum Teil.
Ja, okay.
Zum Teil. Und er hat dann eben, er hat sich dann, nachdem eben alles wieder normal war, Jesus war verschwunden, der Stein war nur noch ein Stein, hat er sich eben gefragt, was brauche ich mir überhaupt noch zu wünschen? Als ich nach Hause ging, spürte ich, wie wenig die ganze Welt wert war im Vergleich zu dem, was ich gesehen hatte. Und seitdem haben alle Dinge ihren Glanz verloren gegenüber der Erinnerung daran. Und das meine ich, glaube ich, mit diesem inneren Hunger, Er hat also etwas Göttliches gesehen, etwas Vollkommenes und Zeit seines Lebens versucht er das wiederzufinden oder zumindest die Erinnerung daran zu bewahren. Er fängt mit dem Schreiben also an und oder macht es weiter, intensiviert das und schreibt seinen ersten Roman, ein Naturkind heißt der. Da geht es um eine Figurenkonstellation oder da kommt eine Figurenkonstellation vor, die bei ihm auch öfter wiederkehren wird und die ich dir anhand eines späteren und bekannteren Werks noch erläutern werde. Dieses eine Buch und erste Buch findet nämlich keinen Verlag, er bringt es dann selbst raus und ich finde das ganz bemerkenswert, nur mal ganz kurze Side-Fact. Er bringt es selber raus auf die Kosten seiner Eltern und es gibt trotzdem zwei Rezensionen. Also da merkt man auch mal, dass der Buchmarkt überhaupt nicht so überschwemmt war. Ja, wenn hier jemand im Eigenverlag ein Buch rausbringt, das kriegt niemand mit, außer jetzt, da gibt es eine Fanbase und so weiter. Aber da gab es dann auch in der Zeitung zwei Rezensionen. Eine wohlwollende, die ihm trotz Schwächen im Buch Großes vorausgesagt hat. Die andere ist vernichtend. Man muss aber sagen, der war wirklich jung, der war unter 20, ne? Und hat da schon einiges vorgelegt. Jetzt ist ganz interessant, wir haben hier viel über Gott gesprochen, aber eigentlich ist Laxness überhaupt nicht so religiös, wie das jetzt anmutet. Mhm. Also der hat nur ganz wenig Zeit überhaupt konfessionell verbracht. Der hat sich später, als er aus Island weggegangen ist, taufen lassen, katholisch, und hat das aber nicht Zeit seines Lebens irgendwie gelebt. Also man muss sagen, wenn es um diesen Glauben von Halldór Laxness geht, dann sprechen wir hier von einer Gläubigkeit, die nicht an eine Kirche gebunden ist. Und das macht dieses, glaube ich, diese Sehnsucht, diesen Hunger, den er hat, auch eher komplex und nicht so leicht zu stillen. Und ich habe dir ein Bild mitgebracht. Jetzt muss ich mal kurz gucken, welche Seite das war. Denn als er dann auf den Hof seiner Kindheit irgendwann zurückgekommen ist, habe ich dir ja schon erzählt, ne, dass er zurückgekehrt ist, weil ihm das so wichtig war. Da hat er in einem Flussbett einen Stein gefunden und ihm war total wichtig, dass dieser Stein an den Hof gezogen wird. Und um das hinzubekommen, waren tatsächlich 2 Traktoren und 6 Männer nötig, denn dieser Stein ist wirklich gigantisch. Ich reiche dir den Brocken mal rüber.
Oh. Das Buch an sich ist schon so ein Stein, ne?
Ja, definitiv.
Ist das der Stein, auf dem der da sitzt, das Kind da sitzt?
Ja.
Das haben die da
mit 2 Traktoren, ne?
Also man sieht hier eine Landschaft, im Vordergrund einen kleinen Tümpel, da spielt ein Kind, hat so seine Füße im Wasser und dann sitzt ein anderes Kind auf so einem Stein, der sieht aus eigentlich wie so ein überdimensionierter, aber wirklich überdimensionierter Sitzsack. Oder der Stein hat auch ein bisschen was, finde ich, von so einem, als ob man so von so einem Wal ein Stück abgeschnitten hat oder sowas, weißt du, so ein Mittelteil. So. Ja. Ist einfach ein riesiges Teil. Okay, und der hat ihn erinnert oder was?
Ja, irgendwie hat das mit Steinen gehabt und du kannst dir vorstellen, dass ich da auch Feuer und Flamme war, als ich das dann mitbekommen habe, nachdem meine Wahl auf Halldór Laxness gefallen ist. Und als ich dann noch gesehen habe, dass er quasi einen Traktor, 2 Traktoren aufwendet, um diesen Stein zu sich in
diese
seine
Mühe,
Nähe zu schaffen,
ne?
Da habe ich mich erinnert daran, wie ich diesen 30-Kilo-Stein von der Baustelle gegenüber mir geholt habe.
Habt ihr den eigentlich beim Umzug mitgenommen?
Ja, den habe ich in den 3. Stock.
Okay, wow.
Also 2 Stockwerke habe ich ihn getragen, dann musste mir geholfen werden und er liegt immer noch unter meinem Schreibtisch.
Ja.
Gut, also das dazu. Insgesamt, und jetzt springen wir wieder zurück, hat er in der Schule nicht besonders viel Erfolg gehabt. Auch das Arbeiten am Hof, weiß ich nicht, es war relativ schnell klar, er wird den Hof nicht übernehmen, er will was mit Schreiben machen und er ist dann auf Reisen durch Europa, wie ich das schon angesprochen habe, als junger Mann zum Katholizismus konvertiert. Und ja, er versucht einfach Zeit seines Lebens durch verschiedene Dinge, die er probiert, verschiedene Dinge, an die er glaubt, diese Verbundenheit herzustellen, die er in dem Moment dieser Jesus-Christus-Erscheinung hatte. 1927, also mit Mitte 20, veröffentlicht er den Roman Der große Weber von Kaschmir. Hier kommen wir jetzt zu der Personenkonstellation, von der ich schon erzählt habe. Da sind ein 17-jähriges Mädchen und ein 19-jähriger Junge, die sich ineinander verlieben und auf einem Lavafeld sitzend über die Zukunft reden. Und dieser 19-jährige Junge möchte eigentlich gar nicht dort sein. Er will Island verlassen. Er möchte durch Europa reisen. Man darf jetzt durchaus auch an Laxness eigene Biografie denken, ja. Und er will Texte schreiben. Und erfährt so natürlich auch einiges, was den Autor selbst in diesen Jahren emotional beschäftigt hat. Das Mädchen bleibt zurück und der junge Mann wendet sich auf Reisen dem Glauben zu, weil er sieht es als Dichter so, dass man sich für die Dichtung vom Weltlichen abwenden muss und das hinter den Dingen Stehende erkennen sollte. Und darum bemüht er sich jetzt. Er folgt in diesem Roman beiden Lebenserzählungen, beiden Lebensgeschichten, die als grundsätzliche Lebensentwürfe zu verstehen sind. Und ausgehend von einem Grundkonflikt, der für Inselstaaten, aber auch für andere junge Leute nicht unerheblich ist, nämlich gehen oder bleiben. Mhm. Also bleibe ich auf der Insel mit meinen beschränkten Möglichkeiten, wo mein Lebensentwurf ziemlich vorhersehbar ist, oder gehe ich eben weg aufs
Festland.
Großes
Thema auch zum Beispiel in der irischen Literatur, ne?
Richtig. Genau. Und er geht dann tatsächlich weg und dann wird der Roman, da sieht man auch noch so eine gewisse Unbestimmtheit im Frühwerk von Haldor Laxness, wird dann einfach zu einem Briefroman. Also irgendwann liest man dann auch die Briefe dieses Mannes, der eben Erleuchtung sucht in Europa. Und nachdem er einige Gedichte verfasst hat, für die er dann auch berühmt geworden ist, wir reden jetzt immer noch über die Figur im Buch, das ist nämlich ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten, weil wir sind sehr nah dran an Haldor Laxness Biografie selbst. Der wendet sich dann also der Politik zu. Im Buch. Und auch in diesem ersten Roman, von dem ich gesprochen habe, Naturkind, der da auf eigene Kosten veröffentlicht wurde, ist eben eine Art hoffnungslose Liebe zu einem wankelmütigen Intellektuellen, so der Fokus der zwei Figuren. Und in gewisser Weise ist das aber auch, ja, muss man sagen, so eine Art Sinnbildlichkeit für das Verhältnis des Dichters zu Island. Denn diese Frauenfiguren sind immer sehr heimatverbunden. Und der Dichter ist immer der, der weggeht. Also man kann diese Frauenrollen durchaus auch so ein bisschen allegorisch lesen.
Ja.
Diese Geschichte hat er ganz oft erzählt in Salkavalka, in Atomstation, in die Islandglocke, also späteren Büchern. Und das Thema findet sich eben nicht nur im ersten, sondern auch in seinem letzten Roman. Und diese Variation hat er da ganz viel durchgespielt. Und immer auch die Frage, gibt es eine Wahrheit, die größer ist als der einzelne Mensch und die unter allen Umständen anzustreben ist? Also das gute Leben, ja, die Wahrhaftigkeit. Und gleichzeitig hat er sich auch immer an etwas abgearbeitet, was ihm viele vorgeworfen haben. Ich hatte ja schon erwähnt, dass er sehr polarisiert hat, auch im Schreiben. Er wollte die Weltläufigkeit für Island, also er wollte europäisches Kulturgut sozusagen nach Island holen. Und gleichzeitig wollte er der Welt isländische Geschichten erzählen. Da gibt es ein schönes Zitat aus einem anderen Buch, das ich sehr empfehlen kann. Im Schatten des Vulkans, eine literarische Reise ins Herz Islands. Und da heißt es auf Seite 346, wenn man zusammenfasst, was Haldor Laxness in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schrieb, kommen wir immer wieder zurück auf dieses Thema, die isländische Identität oder das Selbstbild der Isländer. Er will der Welt außerhalb zeigen, dass auch ein bedeutungsloses Dorf Schauplatz eines leidenschaftlichen Lebens sein kann. Und er will den Isländern zeigen, dass sie an der großen Welt teilhaben sollen. Er ist Isländer und Weltbürger zugleich. Er hat deshalb polarisiert in diesen Bemühungen, weil er die traditionelle Schreibweise der Isländer über ihre alte Bauernkultur ziemlich durcheinander gewirbelt hat. Er hat gegen die Verherrlichung der isländischen Bauerngesellschaft gekämpft, die in der Literatur auch stattfand. Da gebe ich dir auch mal ein kleines Beispiel. Diese Bücher sind alle so unglaublich dick. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für ein Aufwand war, da mal durchzusteigen. Er sagt genau Folgendes. Also auch Haldor Laxness hat natürlich die isländische Bauernschaft beschrieben und das Leben und die Natur Islands. Aber er hat es eben wirklich ganz anders gemacht als die isländischen Traditionalisten. Und es klang bei Laxness halt ungefähr so. Der erste Brachvogel pfiff im Südwesten wie ein junger Betrunkener, der nicht schlafen kann. Sonst waren die Vögel noch nicht auf den Beinen. Zwei Schafe, gesetzt und ehrbar wie ältere Hausfrauen, trotteten gemächlich einen schmalen Schafspfad entlang. Sie dachten nach. Die leichte Brise war zur Windstille geworden, alles wurde nass von Tau. Der mit Buschwerk bewachsene Rand der Lava duftete wie der Busen eines ausländischen Freudenmädchens. Du kannst dir vorstellen, dass alle, die diese traditionellen Bauernerzählungen hochgehalten haben, davon überhaupt nichts gehalten haben.
Und das ist auch heute sozusagen, aus heutiger Perspektive hat man damit dann wieder andere Probleme. Ne?
Ja, ist nicht gut gealtert auf jeden Fall. So, also das vielleicht mal so dazu. Das ist so die erste Phase seines Lebens gewesen. Also er hat Fuß gefasst in der Literatur, auch mit einem ziemlichen Paukenschlag, wurde gleich sehr viel gelesen und rezipiert. Und ist dann, man mag es kaum glauben, erstmal in die USA gegangen. Er wollte nämlich etwas tun, was mich auch wieder an Paul Auster erinnert hat. Er wollte Fuß fassen im Film. Also er wollte Drehbücher schreiben und was bei Paul Auster gelungen ist, hat bei Harold Laxness nicht so ganz geklappt. Das hat irgendwie sich nicht ausgegangen und abgekürzt kann man einfach sagen, der Film ist es nicht geworden, aber er trifft den sozialkritischen Schriftsteller Upton Sinclair. Und er ist total von den sozialistischen Idealen fasziniert, solidarisiert sich mit der Sowjetunion und verteidigt die Politik der Sowjetunion, schreibt dann über den Kalten Krieg und seine ganz konkreten Auswirkungen in dem Roman, den man es am meisten anhört, Atomstation. Ja, und dann ist es schon 1955 und er bekommt als erster Isländer den Literaturnobelpreis. Und es ist so ein bisschen auch der Peak seines Lebens. Das muss man einfach so sagen. Er hat danach auch noch viel Anerkennung bekommen. Zahlreiche Ehrendoktortitel, Romane sind verfilmt worden. Er war so eine richtige Institution. Aber trotzdem prägt die späten Jahre seines Lebens ab der Verleihung des Literaturnobelpreises auch so eine gewisse Resignation. Er hat viele Enttäuschungen erlitten, denn einerseits auf politischer Ebene, weil er irgendwann eben nicht mehr die Sowjetunion verteidigen konnte gegen jede Kritik. Er war auch enttäuscht von den Entwicklungen in Europa und er war auch enttäuscht von den literarischen Entwicklungen. Wenn du dich erinnerst, zu der Zeit ist dann, also in seiner zweiten Lebenshälfte, ist der Absurdismus größer geworden. Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg ist das ja eine Strömung gewesen, die sehr, sehr wichtig geworden ist für viele und die für viele wiedergespiegelt hat, welche emotionalen Schwierigkeiten sie später hatten, diese ganze Zeit zu verarbeiten. Und Halldór Laxness hat probiert, so zu schreiben, aber es hat halt nicht geklappt. Er war damit überhaupt nicht erfolgreich und war so ein bisschen persönlich angegriffen davon, dass seine Art zu schreiben nun jetzt einfach nicht mehr das Thema der Stunde ist quasi. Er hatte eine lange, eine gute Zeit und hat sich dann eben sehr zurückgezogen. Und es gäbe noch viel, viel mehr zu sagen zu seinem Leben. Wie gesagt, ich habe hier eine Biografie, die ist knapp 900 Seiten lang, von dem Schriftsteller Halldór Gudmundsson. Die teilen sich also den Vornamen. Und Halldór Gudmundsson ist eben auch Literaturwissenschaftler und hat als Schriftsteller und Verleger gearbeitet und hat eben auch diese isländische Literaturgeschichte geschrieben, die sich sehr, sehr gut ergänzend lesen lässt zu dieser Biografie von Halldór Laxness. Ich habe ja gesagt, dass es noch was anderes gibt, was wichtig für sein Schreiben war, nämlich die Großmutter. Er schreibt nämlich, Moment, ich will dir das wieder vorlesen, weil das ist wirklich eine schöne Stelle, der andere Halldór, der Biografen Halldór, schreibt über Halldór Laxness nämlich auch über die Person, die für sein Schreiben so wichtig war, die Großmutter. Und er hat eben während seiner Kindheit ganz viel ganz viel in ihrer Nähe verbracht und hat auch immer wieder erwähnt, dass er sozusagen zu Füßen des 18. Jahrhunderts groß geworden ist, in dem sie halt gelebt hat, ne? Oder groß geworden ist selbst. Und die hat auch bis ins hohe Alter bei der Familie auf dem Hof gelebt. Und dann schreibt Halldór Gudmundsson, sie tauchte so häufig in Laxness Werken auf, dass viele isländische Schriftsteller eine Zeit lang das Gefühl hatten, sie müssten sich unbedingt ebenfalls eine solche Großmutter zulegen. Eine hochbetagte Frau als unerschöpfliche Quelle für Erzählungen und Weisheiten aus längst vergangener Zeit. Das fand ich irgendwie ziemlich herrlich. Die Großmutter hat ein entbehrliches Leben gelebt und gerade mündlich überlieferte Erzählungen, also die Sagas, die isländische Tradition schlechthin in der Literatur, haben ihren Alltag erträglicher gemacht. Und mit denen ist Halldór Laxness eben aufgewachsen. Und ja, es gibt über diese isländische Literatur im Allgemeinen noch wahnsinnig viel zu sagen. Das ist ja eine Tradition, die aus dem Mündlichen kommt.
Die stark aus dem Mündlichen kommt.
Genau, ne? Und deswegen auch viel verloren hat, weil eben viele Sachen nicht aufgezeichnet wurden. Und wenn sie aufgezeichnet wurden, sind manche Sachen dann auch bei Bränden zerstört worden. Aber da ist dieses Buch Im Schatten des Vulkans auch wirklich sehr empfehlenswert. Es gibt übrigens noch was, was Haldor Laxness in Bezug auf seine Großmutter anlässlich seiner Literatur-Nobelpreisverleihung gesagt hat. Er bekannte nämlich in der Rede 1955: Aber wenn ein isländischer Dichter seine Herkunft vergisst, die in der Tiefe der Volksseele liegt, dort, wo die Saga zu Hause ist, wenn er seine Verbindung und seine Verpflichtung gegenüber dem bedrohten Leben verliert, dem Leben, das mich meine alte Großmutter zu achten gelehrt hat, dann ist der Ruhm so gut wie wertlos und ebenso das Glück, das Geld beschert. Also, du siehst, so wichtig wie der Stein war auch seine Großmutter, würde ich mal behaupten. Und zu guter Letzt, zum Schluss der Betrachtung dieses bewegten Lebens, habe ich noch eine Erzählung mitgebracht. denn, wie das so ist bei Erzählbänden, zumindest bei mir, ich gucke dann ins Inhaltsverzeichnis und mache dann auch so ein bisschen teilweise, entscheide ich nach Titel der Geschichte, was ich jetzt zuerst lese. Und über Mein heiliger Stein hatten wir schon gesprochen und jetzt gibt's noch eine Geschichte, die hat schönerweise den Titel Die schönste Geschichte im Buch. Und ich finde, das ist ein grandioser Titel für eine Erzählung und deswegen gucken wir in die jetzt mal rein. Denn hier beschreibt er etwas auf gerade mal zwei Seiten, was für mich die Essenz dieses Steinerlebnisses ist. Er beschreibt jemanden, der alles hat. Kinder, die fröhlich lachend durchs Haus laufen, ein rumpelndes Spinnrad, das ja auch für Wohlstand und Arbeit steht, ein Klavier, kulturelles Symbol, weite Wiesen, die gemäht werden, Kühe im Stall, Schafherden, die von Hütejungen zusammengetrieben werden, Vögel, die am Fenster vorbeifliegen, fruchtbare Erde, ja, Wachstum, Käseleibe, Säcke voll Mehl. Und trotzdem, so schreibt dieser Mensch in dieser Erzählung, dass das Haus leer ist, das Klavier schweigt. Und es ist eine recht rätselhafte Erzählung, aber es heißt da dann: Ich weiß von einem Sandkorn am Meeresstrand. Und selbst wenn die ganze Welt mir gehörte, wäre ich doch ein armer Bettler, hätte ich nicht dieses eine Sandkorn. Und wenn ich auf die Straße hinausginge und um Almosen bäte, würde ich Steine statt Brot und Würmer statt Fisch bekommen. Solange ich mich nach einem Sandkorn sehne, bin ich ärmer als die Wüste. Und am Ende sagt er über diese Sehnsucht: Niemand kann sehen, dass es schön ist, nur Gott, der den Grundton angab. Und du, die du meinen Herzschlag durch das Meeresrauschen vernimmst. Morgen fliegen die Vögel davon, aber ich lasse niemanden grüßen, nur ein kleines Sandkorn am Meeresstrand. Für mich ist das eigentlich der Kern, das Sandkornkern, das eben für Haldor Laxness Sehnen steht. Sich verbunden zu fühlen mit allem, unabhängig von weltlichen Gütern, wobei mir die Bemerkung erlaubt sei, dass ein Laib Brot und warme Kleidung durchaus als Grundvoraussetzung dafür dienen dürfen, dass solche
Und das
Gedanken
hat er ja auch erwähnt, ne, dass
sind.
Er keinen Hunger leiden musste.
Richtig.
Schön. Freut mich. Ich glaube, ich bin gespannt, wie mir da noch so alles ausgraben, ehrlich gesagt. Und ich dachte mir, als du das jetzt so alles erzählt hast, dass ich das Gefühl habe, ist nur so ein Eindruck, dass so eine Art von Literatur, die das Spirituelle sehr sucht, eine Zeit lang total außen vor war. Du hattest das erwähnt, absurde Existenzialismus, ne, dieses sich nicht mehr so in der Welt zu Hause fühlen oder nicht mehr viel zu erwarten und gerade dieses Spirituelle auch so ein bisschen zu kritisieren oder zu karikieren oder in Frage zu stellen, das war ja lange on vogue und ich glaube, das ist es auch bis heute. Nur man hat so das Gefühl, das könnte jetzt gerade so langsam wieder an so einen Kipppunkt kommen, weil umso unsicherer und brutaler die Zeiten werden, so die allgemeine gesellschaftliche Lage, umso mehr merkt man doch, wie es wieder so eine Hinwendung irgendwie auch gibt, so ein Suchen und so ein, ja okay, über alles klugscheißen zu können und über alles Bescheid zu wissen, fühlt sich halt irgendwie nicht mehr so an, wenn es wirklich so wesentlich wird, sondern dann will man irgendwie doch wieder so eine Orientierung oder sucht irgendwas, woran man sich festhalten kann. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass zum Beispiel mit Autoren wie Emmanuel Carrère, aber auch anderen, das Spirituelle wieder eine größere Rolle spielen könnte. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass man auch wieder lernt, auf Texte zu gucken, ohne immer diese Brille aufzuhaben von wegen so, oh Gott, jetzt sucht er da, denkt er echt, der begegnet jetzt Jesus,
ja, genau,
und sowas, ne?
Voll.
Dass man sich da so abschrecken lässt quasi so.
Richtig.
Von allem, was in irgendeiner Weise spirituell ist.
Ja, deswegen war mir auch so wichtig zu betonen, dass es eigentlich eher weniger konfessionell gebunden war und da gar nicht so sehr um die Macht der Kirche geht oder sowas.
Sondern eigentlich um innerliches Erleben,
um innerliches
dem man dann auch nachgeht.
Am ehesten,
ne?
Würde ich ihn als Mystiker bezeichnen, ja. Also jemand, der die konkrete Gotteserfahrung als Grundstein legt für seinen Glauben an diese oder für seine Spiritualität. Und grundsätzlich muss man vielleicht noch dazu sagen, für alle, die jetzt eben denken, boah, lese ich da jetzt mal rein oder wie auch immer. Ich glaube, man braucht schon auch so ein bisschen Vermittlungsarbeit, wenn man Halldor Laxness liest, weil er eben auch sehr, sehr viel Humor eingearbeitet hat in seine Romane. Und er hat auch sehr überspitzt teilweise. Die Figuren sind teilweise unsympathisch, wirklich. Mhm. Man muss sich da so ein bisschen durchbeißen. Aber das geschieht mehr oder minder bewusst und ist so ein Mittel, um Sachen auch zu karikieren. Und ich glaube, wenn man diesen Humor nicht so fühlt, dann ist es auch schwierig. Dann sind vielleicht die Erzählungen wirklich der bessere Einstieg. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr froh, jetzt so viel darüber zu wissen, weil ich einfach finde, dass auch Island so wahnsinnig spannend ist literarisch und daran knüpft sich ja auch Halldor Laxness Schreiben ganz wesentlich.
Was vom Tage,
was
übrig,
vom Tage
blieb.
Übrig blieb. Josef, zum Schluss wollen wir uns erinnern an Toni Morrison, die am 18. Februar 1931 geboren ist, also ihr Geburtstag wäre dann morgen, und am 5. August 2019 ist sie verstorben. Und ich lese mal einen kurzen Text von ihr vor, den Anfang der Trauerrede, die sie anlässlich des Todes von James Baldwin gehalten hat. Jimmy, wenn ich an dich denke, überschlagen sich meine Gedanken und vor allem überschlagen sich meine Gefühle. Dein Leben lässt sich nicht einfach zusammenfassen, ließ es sich noch nie. Es lädt vielmehr ein zum Betrachten. Wie so viele von uns Übriggebliebenen hier, dachte ich, ich würde dich kennen. Nun merke ich, dass ich vielmehr in deiner Gegenwart mich kennenlerne. Darin besteht das frappierende Geschenk deiner Kunst und deiner Freundschaft. Du hast uns selbst geschenkt, damit wir über uns selbst nachdenken, uns selber schätzen lernen. Uns geht es wie Hall Montana, der seinen Bruder plötzlich ehrfürchtig beim Singen beobachtet, und wir wissen, das gesungene Lied sind wir. He is us. Du hast mir nie Vorschriften gemacht, aber die Anforderungen, die du an mich gestellt hast, die Herausforderungen, die du mir zugedacht hast, waren, wo nicht verpflichtend, so doch unmissverständlich. Dass ich beim Denken und Arbeiten mein Bestes gebe. Dass ich fest auf dem Boden der Moral stehe, mir aber zugleich bewusst bin, dass dieser Boden auch mit Gnade beackert werden muss. Dass die Welt vor mir liegt und ich sie nicht so nehmen oder gar hinterlassen soll, wie ich sie bei meiner Ankunft vorgefunden habe. Weißt du, mit dir zusammen war eigentlich immer Weihnachten. Und passend zu einem Aspekt dieses Szenarios hast du es dir nicht nehmen lassen, mindestens 3 Gaben darzubringen. Du hast mir eine Sprache geschenkt, in der ich Wohnstatt nehmen kann. Eine Gabe so vollkommen, dass sie mir vorkommt wie reine Erfindung. Ich habe deine gesprochenen und niedergeschriebenen Gedanken so lange gedacht, bis ich sie für meine eigenen gehalten habe. Ich habe die Welt so lange durch deine Augen betrachtet, bis ich diesen glasklaren Blick für meinen eigenen gehalten habe. Selbst jetzt, selbst hier, musst du mir sagen, was ich fühle und wie ich es ausdrücken soll. Ich habe mich nämlich, noch einmal, durch die 6895 Seiten deines veröffentlichten Werks gelesen, um zu erkennen, was ich dir schuldig bin und dir für alles, was ich bekommen habe, zu danken.
Was für schöne Worte, ne?
Ja.
Lynn, was würdest du empfehlen von Toni Morrison? Was ist vielleicht ein guter Einstieg oder was hat dich berührt von ihrem?
Ja, ich habe so ein bisschen das Kontrastprogramm zu deiner Empfehlung dabei, die du dann noch nennen wirst, denn ich habe 2 Essaybände dabei, Die Herkunft der Anderen über Rasse, Rassismus und Literatur und Im Dunkeln spielen, weiße Kultur und literarische Imagination. Das sind Essays zu Kultur, zu Literatur, zu Gesellschaft, und ich bin über diese Essays zu Toni Morrison gekommen, nicht über ihre Romane, und muss sagen, dass das, was ich jetzt auch gerade in diesem Ausschnitt so sehr schätze, ist diese Genauigkeit, dieses Hinsehen, dieses Verantwortungsbewusstsein, dieser Kompass, den sie mitbringt und diese Genauigkeit in der Sprache und auch, wie sie das betrachtet, was zum Beispiel für amerikanische Literatur lange ganz selbstverständlich gehalten wurde, betrachtet sie hier unter einem anderen Blickwinkel und legt Dinge offen, die da verborgen waren lange. Zum Beispiel, wenn sie über den einzigen Roman von Edgar Allan Poe schreibt, Pims Abenteuer.
Oder auch über den Rassismus in Hemingways Werk. Ne? Da ist auch, da merkt man auch diese enorme Genauigkeit. Ich finde auch, dass sie als Essayistin total grandios ist und es gibt ganz viele berühmte Romane, auch Menschenkind zum Beispiel. Sie hat ja auch den Nobelpreis gewonnen, 93. Aber
ja, eine ganz unvergessene Literatur-Nobelpreisgewinnerin.
Eine ganz und gar unvergessene. Aber ich möchte noch ein Buch empfehlen, was ihr letzter Roman war und was, glaube ich, ein schöner Einstieg einfach ist, weil es ja manchmal hilfreich ist, wenn die Themen sehr zeitgenössisch sind und man dadurch quasi schon komplett reinkommt einfach, ne? Und zwar ist das der Roman Gott hilft dem Kind. Und ehrlich gesagt will ich dazu gar nichts sagen, außer es ist ein zeitgenössischer Roman. Er ist extremst elegant, präzise. Ich würde auch sagen, fast schon sparsam geschrieben. Also da ist sie wirklich so, da sitzt einfach so jeder Satz, weißt du? Das ist so das, was man sich wünscht von einer Autorin am Ende ihres Lebens, dass es nicht, oder auch von einem Autor, dass es nicht sozusagen sowas wird wie so, okay, jetzt langsam solltest du mal den Stift weglesen, sondern dass es so ist, so, okay, du hast dein ganzes Leben lang geschrieben und jetzt sieht man einfach, was du noch, also was du kannst,
ja,
weißt
was
du so.
Gelernt hast,
und das ist da sozusagen bei all den großartigen Büchern, die sie geschrieben hat, das ist einfach ein wunderbar zu lesendes Buch, wo auch ihre Themen auf eine moderne Weise nochmal verarbeitet werden und als Einstieg sehr empfehlenswert.
Gut.
Und damit hören wir auf, oder?
Wir hören auf, warte, wir stoßen an.
Wir stoßen an, natürlich, auf
Toni
Morrison.
Und Josef, wir müssen uns jetzt ordentlich verabschieden, weil du bist weg.
Stimmt. Ich bin eine Woche in London, aber dann bin ich wieder da. Mhm. Also eigentlich ist es nur eine Woche. Wir machen mal eine Woche Pause und dann kommt unser Buchmesse im Monat März.
Richtig.
Wo wir einiges an Neuerscheinungen dabei haben, einen Blick auf Norwegen werfen werden und
wenn
so weiter.
Wenn ihr euch für die Buchmesse und Neuerscheinungen interessiert, bleibt also dann dabei.
Und wenn nicht, bleibt einfach trotzdem dabei.
Ja, der Josef hat wieder gerade gerückt, was ich so werbefähigmäßig verbockt
habe. Komm, jetzt bitte alle zuhören, wenn es geht und ja, empfehlt uns auch gerne weiter, ne denn?
Sowieso.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.